Berührung ist immer schon ambivalent gewesen. Da ist ein Teil in uns, der sich sehr danach sehnt. Wir lechzen nach Berührung. Und dann ist auch der Teil, der Angst davor hat.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Naturally You, dein Podcast, der dich dabei begleitet, natürlich gesund und glücklich zu leben. Ich bin Sabine und ich freue mich, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, um dabei zu sein, um reinzuhören. Denn heute habe ich wieder ein sehr schönes und wie ich finde, sehr wertvolles Interview für dich am Start. Heute spreche ich mit Tobias Frank. Tobias kenne ich schon viele, viele Jahre. Wir haben uns als Yogalehrer kennengelernt. Tobias arbeitet inzwischen aber auch als Körpertherapeut. Er ist Autor, Vorsitzender des Netzwerks Berührung e.V. und Tobias ist anerkannter Experte in der Kunst des Loslassens. Was das konkret bedeutet, das klären wir direkt zu Anfang des Gesprächs und dann sprechen wir über Berührung. Warum wir Berührung brauchen und trotzdem manchmal Angst vor ihr haben, was es braucht, damit Berührung ihre natürliche Heilwirkung entfalten kann, welche ganz einfachen Möglichkeiten du hast, in Zeiten von Social Distancing für ausreichend Berührung zu sorgen und über vieles, vieles mehr. Ich hoffe, du kannst daraus genauso viel für dich ziehen wie ich und wünsche dir nun viel Freude mit dem Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Tobias, im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du meiner Einladung gefolgt bist und dir die Zeit genommen hast, dass wir heute ein bisschen miteinander quatschen können. Wir kennen uns ja tatsächlich schon relativ lange, wenn auch nicht gut, aber wir haben uns, ich kriege es nicht mehr rekonstruiert, aber das muss ja locker irgendwie 15 Jahre her sein, dass wir uns in Köln bei Lord Vishnus Couch im Studio begegnet sind, quasi als Co-Yoga-Lehrer. Und ich weiß, du hast damals als Journalist gearbeitet. Und wenn man dich heute googelt, dann liest man, dass du anerkannte Experte in der Kunst des Loslassens bist. Und du bist auch Vorsitzender des Netzwerks Berührung e.V. Und das finde ich ungemein spannend. Vielleicht magst du so zum Einstieg uns erstmal so ein bisschen mitnehmen auf deinem Weg. Also wie kommt man von Journalist und Yogalehrer hin zu dem Expertendasein für die Kunst des Loslassens und gründet so einen Verein? Ich bin ganz neugierig.
Ja, lieben Dank von meiner Seite auch nochmal für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich bin sehr gespannt, wo uns diese Reise hinführt. Ja, das waren noch schöne Zeiten damals in Köln, wobei ich sagen muss, dass ich sehr froh bin dieser Tage, dass ich meine Journalistenprofession an den Nagel gehängt habe, wenn ich so sehe, was die Kollegen heutzutage machen. Aber zurück zum Yogalehrer-Dasein. Ich habe ja dann auch irgendwann die Ausbildung gemacht in der Couch und ein Teil war Berührung, den wir hatten. Ich glaube, du ja damals auch. Und dann habe ich das so kennengelernt. Ich fand das super spannend und habe die Griffe kennengelernt. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, da muss doch noch mehr sein. Da muss es doch noch irgendwie mehr geben als die reine Technik. Ich habe dann diese Technik gemacht, aber habe mich immer gefragt, mache ich das richtig? Da waren immer noch diese Zweifel. Es waren verschiedene Stränge. Also das war das eine, diese Neugier auf Berührung. Da wollte ich mehr wissen und dann ein anderer Strang kam dazu. Ich habe damals auch Akro-Yoga unterrichtet, was ganz Spannendes, Verbindung von Yoga-Akrobatik und Thai-Yoga-Massage. Und da hat mir mein Lehrer, der Jason, gesagt, ja, lern noch mal Thai-Massage. Und ich fand Massage immer cool und dann habe ich mir gedacht, dann machst du das einfach mal und habe da verschiedene Lehrer gehabt in Deutschland. Aber dann bin ich auch später mehrmals nach Thailand gefahren und ich war super neugierig, das hat mir gut gefallen. Und da bin ich so ein bisschen diesem Geheimnis der Magie der Berührung, könnte man auch sagen, auf die Spur gekommen. Und was ich dann da gelernt habe, das gebe ich jetzt heutzutage weiter in meinen Trainings, in meinen Workshops und Ausbildungen, natürlich auch Einzelsessions.
Ja, spannend, spannend. Und was heißt das dann? Also ich muss nochmal darauf zurückkommen, weil mich über mich das wirklich interessiert. Was heißt das dann? Experte in der Kunst des Loslassens oder was ist auch Zweck dieses EVs, den ihr oder den du gegründet hast zum Thema Berührung?
Oh, okay, das sind jetzt zwei Fragen. Nein, ich starte mal nacheinander. Also Berührung hat insofern für mich viel mit Loslassen zu tun, weil die Form der Körperarbeit, die ich unterrichte und selber praktiziere, ist Thai-Yoga. Und Thai-Yoga ist passives Yoga. Viele Menschen denken, du nicht, du bist tiefer eingestiegen, du bist mittlerweile klüger. Aber viele Menschen, die jetzt Yoga nicht so gut kennen, die denken, das ist einfach Sonnengrüße. Yoga ist Asana, Sonnengruß rauf, runter. Das ist Yoga. Aber wie wir beide wissen, ist Yoga viel mehr. Yoga ist eine Lebenshaltung, ist eine Philosophie. Es gibt ganz unterschiedliche Richtungen von Yoga. Es gibt geistiges Yoga. Es gibt das Yoga des Handelns. Und insofern ist Thai-Yoga für mich auf jeden Fall Yoga, weil es zum einen mit einem ähnlichen System, mit ähnlichen Werkzeugen arbeitet, wie ähnlich wie im aktiven Yoga, haben wir auch verschiedene Positionen, nur dass derjenige, der empfängt, der wird passiv einfach gestretcht, der bekommt die Berührung, der muss nichts dafür tun und der darf einfach loslassen. Und dieses Loslassen, das ist wirklich ein ganz spannendes Thema, was mich auch fasziniert hat. Wir sind ja damals so gestartet mit dem Vinyasa-Yoga, ein dynamischer Yoga-Stil in der Couch, der auch sehr schweißtreibend ist. Und das hat mich persönlich damals super abgeholt, weil ich habe als Journalist gearbeitet. Ich hatte einen sehr stressigen Job und ich war immer schon unter Volldampf auf Hochtouren. Also konnte ich da sehr gut einsteigen. Aber dann habe ich so im Laufe der Jahre entdeckt, für mich persönlich, aber auch in meinem Unterricht für meine Schüler, je weniger ich tue, desto besser. Und je passiver, desto besser. Und irgendwann entstand dann Yin-Yoga. Und Yin-Yoga war so auch ein bisschen der neue Hype, was ich fand es total cool. Ich praktiziere es auch immer noch sehr, sehr gerne. Also ein sehr, sehr langsames Yoga, wo man anfängt, sich selber zu spüren, das Tempo rausnimmt und wo man aktiv eigentlich gar nichts machen soll, machen muss. Und Thai-Yoga ist ähnlich, nur man könnte sagen, es ist Yin-Yoga mit zwei Personen. Also dass du einfach überhaupt nichts machen musst, während du von jemand anders in die Position
Ja.
gebracht wirst. Und das ist das Tolle, das hilft Menschen aus dieser Rolle rauszukommen, die wir so im Alltag spielen. Wir sind in verschiedenen Rollen drin, sei es im Beruf, in der Familie, Partnerschaft, wo auch immer. Und meistens sind wir im Tun, im Machen. Wir sind dabei zu managen, die Kontrolle zu behalten. Und es ist so selten, dass wir einfach nur sein dürfen. Und darum geht es beim Thai-Yoga, in der Berührung zu sein, zu empfangen, auch mal nichts tun zu dürfen. Und ja, ich teile diese Auffassung. Also wenn wir die Energie betrachten, Polaritäten, dann haben wir heute auf der Welt viel zu viel Yang, viel zu viel die Energie des Tuns, des Machens, auch der Kontrolle, was sich auch in einer sehr verkopften Herangehensweise an das Leben ausdrückt und die meiner Auffassung nach ihre Kulmination jetzt in der aktuellen Situation, in den jüngsten Ereignissen findet, wo man wirklich durch Systeme von Kontrolle, durch rationales Herangehen, durch Herangehensweise der Schulmedizin versucht, Dinge unter Kontrolle zu bringen. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass es nur die halbe Wahrheit ist. Also du hast mich ja auch gefragt nach meiner eigenen Geschichte. Ich war eine große Zeit lang meines Lebens ein sehr verkopfter Mensch. Ich habe als Jugendlicher habe ich Philosophiebücher verschlungen, Sophies Welt, und ich habe alle Philosophen im Original gelesen, die wichtigsten. Und weil da war so ein Hunger in mir, zu verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhängt, bis ich irgendwann realisiert habe, du kannst die Welt nicht mit dem Kopf begreifen, beziehungsweise das, was da rauskommt, ist nur die halbe Wahrheit. Und dann kam Yoga und Meditation dazu und ich habe gemerkt, so wow, da ist ein Kosmos, der jenseits von dem liegt, was ich mit Worten ausdrücken kann, was in dieser Dualität von Subjekt und Objekt passiert. Es ist eine ganz andere Ebene und um auf diese Ebene zu kommen, ist es wichtig, innezuhalten, den Kopf loszulassen, den Monkey Mind und ins Spüren zu kommen. Und das ist es, wobei ich Menschen unterstützen möchte in meiner Arbeit, Thai-Yoga, dass sie sich selber spüren, wenn sie jemand anders berühren. Es ist ein ganz, ganz kraftvolles Tool, wieder zurückzufinden und zu fühlen, anstatt nur zu denken. Und viele Leute denken sie fühlen, aber denken nur. Und Charlie Chaplin hat auch schon gesagt, wir denken zu viel und wir fühlen zu wenig und das kann ich nur unterschreiben.
Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Das finde ich unglaublich spannend und unglaublich wertvoll. Und das ist also letztendlich ja, wenn man das auch so, dann die Bedeutung des Berührens sich überlegt, ist das ja dann auch so etwas wie eine Brücke. Die Brücke, um wieder zu fühlen. Und zwar dann nicht nur die Berührung an sich, die haptische Berührung von Haut und Haut, sondern ich denke, das geht dann eben auch eine Ebene tiefer, so wie wir das ja dann auch oft beim Yoga erleben, dass dann auf einmal Tränen fließen, weil dann irgendein Release stattfindet, weil irgendwas hochkommen durfte, sich zeigen durfte und dann auch stattfinden durfte. Und dann ist das ja ein Release, wie auch immer. Ne? Ob das eine Traurigkeit ist oder eine Erleichterung. Aber und ich glaube, das, oder verstehe ich das richtig, dass das Berührung das letztendlich bewirkt? Und ist es auch das, was du meintest, eben als du gesagt hast, du hast die Magie der Berührung entdeckt? Mhm. Meintest du das damit?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Berührung, die achtsam ist, die kann tiefer gehen, genauso wie du sagst, die kann tiefer gehen als die körperliche Ebene. Ich werde auch häufig gefragt, so Thai-Yoga, ist das das gleiche wie Thai-Massage? Und dann muss ich antworten, ja und nein. Also ja, auf einer oberflächlichen Ebene, auf einer mechanischen Ebene, ich nutze viele Techniken der klassischen Thai-Massage und nein, weil es tiefer gehen kann, weil für mich die Achtsamkeit wichtig ist. Genauso wie wir zum Beispiel Dehnung haben so können, wie du deine Beine dehnen kannst, nachdem du gejoggt bist. Das kannst du einfach auf einer rein mechanischen Ebene tun. Aber wenn du auf einmal atmest und anfängst, dich zu spüren, dann wird daraus Yoga, dann wird eine Yoga-Asana, dann geht es tiefer. Es betrifft die inneren Schichten und mit der Berührung ist es genauso. Und dazu habe ich mich auch entschieden, den Zusatz für meine Arbeit Touching Body and Soul zu wählen, also nicht nur den Körper, sondern auch die Seele zu berühren. Und was ist nötig, um die Seele zu berühren? Es ist auf jeden Fall Achtsamkeit nötig. Es sind für mich so vier Qualitäten, die eine Berührung angenehm machen. Das ist eines, die Achtsamkeit. Das ist ganz klar, wir wissen, wenn Achtsamkeit fehlt, haben wir alle schon erlebt, wenn eine Massage grob ist oder sogar schmerzhaft, dann kann sie nicht die Seele berühren, weil es einfach wehtut. Wir fühlen uns nicht gemeint. Dann ist aber auch die Klarheit wichtig. Klarheit heißt für mich, dass ich mir selber vertraue, denn nur wenn ich mir selber vertraue, kann ich einem anderen Menschen das Gefühl von Sicherheit geben und gehalten werden. Und deshalb ist die Klarheit auch wichtig. Und das hat nicht unbedingt was mit einer Technik zu tun, es ist eher so eine innere Haltung, dass ich mir selber vertraue. Fällt vielen Menschen heutzutage schwer, weil sie so im Kopf drin sind und wir denken, wir brauchen für alles erst ein Zertifikat oder müssen da eine Ausbildung machen. Dabei ist es das Allernatürlichste, jemand anders mit den Händen zu berühren. Und
meinst die Klarheit, die du brauchst, um Thai-Yoga mit jemand anderem geben zu können?
Genau, das ist die Klarheit, dass ich mir selber vertraue. Das gilt für Thai-Yoga, aber das gilt auch für alle Arten von Berührung, würde ich mal so wagen zu behaupten. Ich vergleiche das sehr gerne mit dem Tanzen. Meine Frau tanzt sehr gerne, ich tanze mittlerweile auch gerne, war nicht immer so. Und da ist es so, wenn wir jemand anders führen, dann möchte die Person wissen, wo es hingeht. Also ich, wenn ich jemand anders beim Tanz führe, ich brauche eine Idee. Und genauso ist es in der Berührung, dass ich jemand zeige, ich weiß, wo die Reise hingeht. Und das heißt nicht unbedingt, dass die Berührung besonders fest sein muss. Auch eine sanfte Berührung kann sehr klar sein. Aber wenn diese Sanftheit aus einer Zaghaftigkeit kommt, so vielleicht hast du es mal beim Assistieren erlebt von jemand, da hast du das Gefühl, oh, da weiß jemand überhaupt nicht, was er da selber macht. Und das fühlt sich für mich selber total blöd an. Denn es ist super spannend, dass durch Berührung spüre ich, was jemand anders spürt. Die sogenannten Spiegelneuronen, durch die wir alle miteinander verbunden sind, sorgen dafür. Und Studien in den USA haben ergeben, dass bis zu 70% der Gefühle übertragen werden, wenn ich jemand anders berühre. Deshalb ist es so wichtig, dass ich mich zum Beispiel am Anfang von einer Session zentriere und ich bringe mich selber in den inneren Zustand, den ich bei jemand anders bewirken möchte. Also ich kann nur jemand anders Entspannung schenken, wenn ich selber entspannt bin, wenn ich mich stresse, weil ich Angst habe, es perfekt machen zu wollen, ich bin nicht gut genug oder was auch immer, dann kann ich das nicht bewirken. Und das meine ich auch mit klar, dass ich zentriert bin, ausgerichtet innerlich auf das, was ich möchte. Das war die zweite Qualität. Die dritte ist das Spüren. haben wir schon drüber gesprochen. Damit meine ich zum einen die kinästhetische Wahrnehmung, auch zu gucken, wie reagiert das Gewebe, kann ich vielleicht noch tiefer gehen, wie soll die Druckintensität sein, aber auch auf einer übertragenen Ebene der eigenen Intuition zu vertrauen. Das hat für mich auch viel mit Spüren zu tun. Da gibt es einen wichtigen Zusammenhang. Je mehr ich meiner Wahrnehmung des Spürens vertraue, desto mehr vertraue ich meinem Herzen, vertraue auch allen Impulsen, die da kommen. Und das vierte und letzte ist für mich die Hingabe oder Liebe, wobei ich Hingabe ein bisschen lieber mag, weil das präziser ist. Liebe wird in allen möglichen Kontexten verwendet. Und damit ist eine Liebe gemeint, die größer ist als ich selber. Genauso wie eine Mutter ihr Kind liebt, egal was es angestellt hat. Das heißt, ich gebe jemand anders das Gefühl, dass er oder sie okay so ist, wie er ist und was er mitbringt. Und das kreiert wiederum auch den geschützten Raum. Du hast vorhin das Thema angesprochen, Emotional Release mit den Berührungen. Das kann passieren, wenn wir jemand anders berühren und dann merkt die Person, wow, das ist okay. Es ist auch für mich okay, dass diese Gefühle da sein dürfen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wir denken zu viel, wir fühlen zu wenig. Wir versuchen das zu fühlen, was uns angenehm ist, die Freude und die Dankbarkeit und die Liebe. Aber alles andere, die negativen Dinge, versuchen wir wegzudrücken, weil sich das nicht gut anfühlt. Und was durch Berührung passieren kann, sei es jetzt auch durch eine Berührung in einer Yogastunde, sei es im Thai-Yoga-Kontext, sei es in anderen Formen von Körperarbeit, Berührung, ist, dass einfach so ein Raum entsteht, ein magischer Raum, wo der andere spürt, wow, das ist, darf einfach alles sein. Und dann löst sich etwas, dann können sich Blockaden auf allen Ebenen lösen, körperlich, energetisch, geistig und natürlich auch emotional. Und dann kommt vielleicht so eine Welle von alten Gefühlen hoch. Und das fühlt sich im ersten Moment auch schmerzhaft an, aber das ist so was, das fließt dann einfach durch sich durch. Und das ist einmal, dass man es nochmal befreiend an, wenn man es sich denn tatsächlich erlaubt zu fühlen und das Ganze nicht mehr wegdrückt.
Ja, genau, wenn man sich das erlaubt. Ne? Also so, wie du es beschreibst, entsteht bei mir fast so ein Gefühl von, es braucht auch einen gewissen Mut, um sich auf der Ebene dann berühren zu lassen und entsprechend loszulassen und zuzulassen. Und das finde ich jetzt gerade ganz spannend, diesen Gedanken. Ne? Braucht es Mut, um sich berühren zu lassen oder um zu berühren? Also natürlich in dem Kontext, in dem du jetzt gerade gesprochen hast, aber natürlich dann auch bezogen auf die jetzige Zeit, wo ja Berührung nochmal ein größeres Thema wird und gleichzeitig noch viel weniger stattfindet. Ne? Also jetzt inzwischen passiert es, also zumindest mir nicht mehr, aber ich weiß so im letzten Jahr, so in den Anfängen des Lockdowns, wenn man dann auf Menschen dann doch getroffen ist, immer dieser Impuls, sich die Hand geben zu wollen oder dieser Impuls, jemanden umarmen zu wollen, den man normalerweise auch in den Arm nehmen würde und sich dann da immer so zurückzuhalten, das fand ich ganz schlimm. Diesen natürlichen Impuls zu einer Berührung so zurücknehmen zu müssen und dann sich auch noch fast dafür entschuldigen zu müssen. Oh ja, und ich bin jemand, der gerne berührt. Aber wie muss das für Menschen sein, die vielleicht sowieso eine Scheu haben, andere Menschen zu berühren oder sich berühren zu lassen oder die auch überhaupt insgesamt zu wenig Berührung bekommen? Und jetzt fallen dann auch noch so diese kleinen zwischenmenschlichen Berührungen weg. Was glaubst du, was passiert mit diesen Menschen oder vielleicht noch wichtiger, was können diese Menschen jetzt tun in solchen Zeiten, wo Berührung so angstbesetzt ist, um ja im wahrsten Sinne in einem guten Kontakt zu mit sich selbst zu bleiben.
Ja, ganz viele wichtige Punkte. Schon
wieder, das war jetzt gerade so ein Download und Schläge.
Alles gut. Ich freue mich sehr, da anzuknüpfen. Vielleicht erstmal noch ein wichtiges Stichwort, was du genannt hast, Mut. Und Mut ist für mich ganz wichtig. Und das erkenne ich dieser Tage klarer denn je, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten möchte, die mutig sind und die bereit sind zu wachsen und die bereit sind zu spüren und die nicht vor sich selber davonlaufen wollen. Denn es braucht auf verschiedenen Ebenen Mut. Es braucht Mut zu spüren, denn wir werden ja mit dem konfrontiert, was wir vielleicht weggedrückt haben. Und das ist aber auch gesellschaftlich so. Berührung ist immer schon ambivalent gewesen. Da ist ein Teil in uns, der sich sehr danach sehnt. Wir lechzen nach Berührung. Und dann ist auch der Teil, der Angst davor hat. Und diese Gewichte haben sich sehr verschoben in den letzten Jahren, nicht erst seit Corona. Das ging schon los beispielsweise mit der MeToo-Debatte, wo auch ein gerechtfertigtes Anliegen war, dass eine Abgrenzung gegenüber übergriffiger Berührung stattfand. Und das ist auch ganz wichtig, um das nochmal klar zu sagen, damit Berührung heilsam sein kann, muss sie auf Freiwilligkeit und gegenseitigem Einverständnis beruhen. Ist dieser Konsens nicht gegeben, dann kann es sehr gefährlich sein, kann Berührung negative Auswirkungen haben, ja sogar traumatisierend sein. Also Freiwilligkeit ist wichtig. Und deshalb würde ich auch jetzt dieser Tage niemanden zwangsumarmen oder zur Berührung nötigen, auch wenn ich nach wie vor gerne selber berühre und umarme und ich lasse mir das auch nicht nehmen. Aber wichtig immer zu gucken, also wer steht da vor mir, möchte das jemand überhaupt? Und das braucht einfach auch den Mut, sich jetzt darauf einzulassen. Und da kann man auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Also individuell kann ich nur mit Menschen arbeiten, die jetzt Lust auf Berührung haben. Und wenn jemand, häufig ist es ja so, also wir alle brauchen Berührung, aber viele Menschen wissen das nicht, weil Berührung ist ein menschliches Grundbedürfnis und Berührung ist ein Heilmittel. Berührung schüttet Glücksgefühle aus, bekämpft damit Depressionen, Berührung hilft uns, Stress zu reduzieren. Und was heute passiert, heutzutage, wir werden mit den Resultaten konfrontiert, wenn Berührung fehlt. Und die Zahl der Menschen, die depressiv sind, schnellt in die Höhe. In Österreich mittlerweile jeder Dritte, hat eine Studie gegeben, in den USA im November jeder zweite junge Erwachsene. Also sehr, sehr beunruhigende Zahlen. Das Gefühl von Vereinsamung, natürlich der Stresspegel steigt. Und das ist so, aber viele Menschen knüpfen jetzt nicht die Verbindung und sagen, okay, da ist jetzt die Berührung, die mir fehlt. Also die merken, es fehlt einfach was. Aber auf die Idee zu kommen, okay, es könnte die Berührung sein, das ist nochmal etwas. Ja, das braucht Mut, sich darauf einzulassen. Und du hattest vorhin in der Frage, da bin ich noch nicht drauf eingegangen, weil es so viel anderes gab zu erzählen, hattest die Frage nach dem Netzwerk gestellt. Also unser Verein, das Netzwerk Berührung, das hat es sich zur Aufgabe gemacht, aufzuklären über die Heilwirkung von Berührung, weil Berührung ein ganz natürliches Heilmittel ist, aber anders als die Pharma-Lobby, die Millionen und Billiarden Budgets hat, um ihre Pillen zu vermarkten, gibt es da niemand, der ein gleiches kommerzielles Interesse hat oder auch halt die finanziellen Mittel, um entsprechende Studien zu finanzieren. Es ist erwiesen in verschiedenen Studien mittlerweile, dass Berührung heilsam ist bei Depressionen. Das ist aber nur eines der Anwendungsgebiete. Ich bin mir sicher, wenn wir mehr Studien starten würden, dass wir noch viel, viel mehr Dinge rausfinden würden und dass auch viele Dinge, wo wir einfach jetzt mittlerweile Arzneien verschreiben, dass die auch durch Berührung therapiert werden könnten. Das setzt natürlich halt ein gesellschaftliches Interesse daran voraus. Und ich finde es sehr traurig, dass wir uns jetzt in dieser Zeit so bewegen, wo einfach nur Berührung als Risikofaktor diffamiert wird, stigmatisiert wird, möchte ich mal sagen. Dadurch entstehen schwere Schäden langfristig. Also wir wissen es noch gar nicht. Es fängt an mit der Traumatisierung unserer Kinder, die lernen, dass es nicht okay ist, jemand anders zu berühren, wo im Prinzip Impulse unterdrückt werden, dass die menschliche Entwicklung, wie sie normalerweise stattfindet, dass sie gar nicht so stattfinden kann. Also wirklich langfristige Schäden, die wir noch gar nicht abschätzen können. Und deshalb ist es so wichtig, zu dieser Natürlichkeit zurückzukommen. Und das kann ich, wenn ich selber mich spüre, wenn ich meinem Herz und meiner Intuition vertraue, dann tue ich einfach das Richtige. Und dann lasse ich mich auch drauf ein. Und wenn ich meiner Intuition vertraue, dann wird das Leben leichter. Dann brauche ich keine Pro-Kontra-Liste aufstellen, wenn mal eine wichtige Lebensentscheidung ansteht, sondern ich entscheide aus dem Herzen und diese Entscheidungen, die sind meistens auch die richtigen. Ja, da möchte ich wieder Menschen hinbringen, dass sie sich selber vertrauen, ihrer Fähigkeit zu spüren, zu vertrauen, auch in einer Situation die richtige Entscheidung zu treffen und darüber hinaus halt, dass Berührung, dass dieser gesellschaftliche Kitt, dass der nicht verloren geht. Und du hast ja auch gefragt, was können wir tun? Und ich verstehe und respektiere absolut, dass in der aktuellen Situation, dass es unterschiedliche Bedürfnisse gibt, auch Auffassungen, was das Thema Sicherheit angeht, wenn Menschen beispielsweise alleine leben oder nicht direkt in die Berührung in einem fremden Menschen wollen. Was du machen kannst, ist natürlich, dir selbst Berührung zu schenken. Das kann ich jedem nur empfehlen. Dieses Thema auch jetzt in den letzten Monaten vertieft, sodass ich auch eine Thai-Yoga-Solo-Praxis entwickelt habe. Und es gibt auf meiner eigenen Webseite, thaiyoga.de, gibt es einen kostenlosen Videokurs. Den habe ich Erste-Hilfe-Set für die Seele genannt. Da gibt es beispielsweise...
Das verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes.
Ja, sehr gerne. Eine kostenlose Selbstmassagesequenz, eine Sequenz zur Partnermassage und auch eine geführte Meditation. Selbstmassage ist eine Möglichkeit, was ich dieser Tage im Frühling super gerne mache. Wir leben ja auch in der Natur. Ich gehe barfuß rauf. Ich gehe barfuß über die Wiese in den Wald und das ist so kraftvoll. Also rein physisch ist es gesund, weil die verschiedenen Triggerpunkte, Akupressurpunkte des Fußes stimuliert werden, aber auch energetisch, weil es unser Wurzelchakra stärkt. Das ist ja auch etwas, was vielen Menschen dieser Tage fehlt, dieses Vertrauen ins Leben, dieses Angebundensein. Das ist eine ganz simple Sache, die jeder machen kann, barfuß gehen oder halt auch diese kleinen Alltagsberührungen, die eh schon stattfinden, sei es jetzt die Körperpflege, wenn man sich duscht, einseift oder eine Badewanne nimmt, also das wirklich achtsam zu machen und wenn man das Glück hat, mit anderen Menschen zusammenzuleben, dass man die Berührungen, die man dann macht, dass man die auch wirklich achtsam macht, das heißt kein Routine-Gute-Nacht-Kuss, sondern auch spüren und auch eine Umarmung sehr gerne mal ein bisschen länger halten, weil beispielsweise erst ab 20, 30 Sekunden Oxytocin ausgeschüttet wird, das Ruhe- und Kuschelhormon. Achtsamkeit ist diese magische Zutat, habe ich schon vorhin gesagt, die Dinge verwandeln kann, die eine mechanische Berührung zu einer Seelenberührung machen kann. Und das gilt für den Kontakt mit einem anderen Menschen, aber auch für den Kontakt mit jemand selber. Mit einem selbst.
Ja, ja. Und wir haben ja auch ganz intuitiv diesen Impuls, nicht? Also gerade wenn wir uns zum Beispiel verletzt haben oder gestoßen haben, es muss gar nichts Schlimmes sein, ist ja immer der erste Impuls, die Hand dahin zu bringen. Ne? Mhm. Und das ist ja schon, glaube ich, so was ganz Intuitives, sich da an der Stelle dann selber beruhigen, heilen, trösten zu wollen. Und warum soll man das nur machen, wenn man sich verletzt hat? Das ist uns vielleicht erstmal ein bisschen fremd, aber deswegen finde ich es großartig, wenn es da so eine Anleitung von dir gibt, dass einem da so ein bisschen die Scheu nimmt und ein bisschen Anleitung gibt, weil das ist ja genauso, wie du sagst, diese Angst, und die hatte ich auch, als ich mit meiner Yogalehrerausbildung, mit meiner ersten angefangen habe, immer diese Angst, jemanden falsch zu berühren. Und ich wünschte so sehr, dass mir damals jemand gesagt hätte, pass auf, wenn du das in Achtsamkeit und mit bester Intention und Liebe tust, ja, dann kann das gar nicht so verkehrt sein, ja. Also natürlich bei der Ausrichtung muss man gucken, so muss man natürlich wissen, was man tut, aber so grundsätzlich hatte ich sehr viel Scheu, erstmal jemand anderen anzufassen, und ich finde, wenn man sowas hört oder einem sowas gesagt wird, dann nimmt einem das schon ganz viel Scheu. Ja. Und, eben zu wissen, dass ich auch ganz viel mir selber Gutes tun kann, das finde ich auch so ein wertvolles Wissen, weil das ist für dich selbstverständlich, für mich ist es das inzwischen auch, aber ich glaube, dass ganz viele Menschen sich darüber nicht bewusst sind. Also ich erfahre das zum Beispiel oft etwas anders, aber es ist letztendlich gar nicht so anders in meinen Gesundheitscoachings oder Ernährungsberatungen, wenn ich mit Frauen arbeite, die sich zum Beispiel nie im Spiegel angucken, also nur, also quasi halsaufwärts, ja, um sich zu schminken und die Haare zu machen, aber die überhaupt keinen Kontakt zu ihrem Körper haben, weil sie dann auch der Meinung sind, sie sind zu dick oder da ist irgendwas zu kurz, zu lang, zu wellig, zu dellig, wie auch immer, und sich entsprechend auch gar nicht bewusst, was du gerade gesagt hast, pflegen. Und was ich dann ganz oft auch gerne empfehle, ist dieses Körperbürsten, was wir auch eigentlich vom Yoga kennen, was ein Kriya ist, eine Reinigungstechnik, aber wenn du das achtsam machst, ist das unheimlich schön, sich mal wirklich von den Zehen überall zu spüren mit so einer Bürste und sich wie so eine eigene Massage zu geben.
Ja.
Oder dieses Barfußlaufen. Und das sind ja wirklich Sachen, wie du sagst, die kann jeder machen. Da braucht es keine Ausbildung für, keine Leitung für. Das kann man quasi sofort machen. Das finde ich großartig.
Ja, also das ist das Spannende an der Berührung, was viele Menschen, die auch zu mir in die Ausbildung kommen, erstmal nicht verstehen, dass das Wie im Grunde genommen wichtiger ist als das Was. Und wir alle gucken so, wie mache ich das und wie platziere ich die Hand so oder 10 cm weiter so oder möchte ich sie noch drehen? Gibt dieses schöne Zitat von Osho, was ich immer wieder gerne nenne, dass Berührung Körperarbeit zu 90% Liebe ist und nur zu 10% Technik. Und gerade wir Deutschen, wir stürzen uns so auf diese 10%, aber es kommt nicht auf das Was an. Wenn du dich verkrampfst, weil du irgendeiner Technik hinterher rennst, genauso im Yoga, wenn du deinen Körper versuchst, in irgendeine Asana reinzuzwängen, dann bringt das überhaupt nichts. Es geht darum, dass du entspannt bist und auch entspannt, was die Form angeht. Die Form ist letztlich sekundär. Und das Hauptproblem bei all dem ist unsere Identifikation mit dem Verstand. Dass wir das glauben, was wir denken. Dass wir all diese negativen Dinge wirklich glauben. Und das ist verrückt, das muss man sich mal vor Augen halten. Ein spiritueller Lehrer und Buchautor, den ich sehr schätze, das ist der Michael Singer, der nennt dieses schöne Beispiel, also wenn ein anderer Mensch, du siehst hässlich aus und das kriegst du eh nicht hin und du bist nicht gut genug, wir würden diesen Menschen ganz schnell unsere Freundschaft kündigen. Aber was wir mit unserem Verstand machen, wir sagen, ja, du hast recht.
Ja.
Und das ist halt die Hauptursache unseres Leidens. Und das ist auch meine Mission, also Menschen zu zeigen, dass sie die Schöpfer ihrer eigenen Realität sind, dass sie ihr Leben und die Qualität ihres Lebens beeinflussen können. Mhm. Und die Sache mit dem Verstand ist, dass man nicht durch den Verstand aus dem Verstand rauskommt. Also das haben die Buddhisten gesagt, dass der Monkey Mind, man kann den Monkey Mind nicht mit sich selber bezwingen, denn dann kreist der Verstand um sich selber. Und deshalb sage ich, der einzige Weg raus aus dem Kopf ist, rein in den Körper sich selber spüren. Und das ist mein Weg, in all den verschiedenen Dingen, die ich gemacht habe mit Yoga, aber auch in der Körperarbeit, rein ins Spüren. Und dann kann die Stille im Geist entstehen. Und das ist auch das Tolle, wenn ich beispielsweise eine Thai-Yoga-Session gebe und die an jemand, der mit Meditation nichts zu tun hat, mit Yoga nichts zu tun, auch mit Spiritualität nichts zu tun, dass sie sich selber spüren und ihren Körper spüren, und zwar in einer Form, dass es gut tut. Die allermeisten Menschen nehmen ihren Körper erst wahr, wenn er wehtut, wenn irgendetwas nicht funktioniert, weil wir so sehr im Kopf sind, dass wir von unserem Körper getrennt sind. Und das ist sehr schade, weil der Körper kann eine große Quelle von Freude, von Wohlgefühl sein, wenn wir aufhören, ihn zu bekämpfen. Der möchte sich ja einfach nur melden und die Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Wenn wir uns die Zeit nehmen, dem den Raum zu geben, dann kann sich unser Leben radikal verändern. Und das ist auch das Tolle an Thai-Yoga. Das andere, was man einem anderen Menschen schenkt, das fällt immer wieder auf einen zurück. Es gibt ein schönes Sprichwort, dass der Erste, der von einer Session profitiert oder geheilt wird, der Gebende selbst ist. Und das bekomme ich auch in meiner Ausbildung immer wieder mit, denn diese vier Qualitäten der Berührung, die Achtsamkeit, die Klarheit, Spüren und Hingabe, wenn ich es schaffe, die in der Körperarbeit zu kultivieren, dann werde ich auch mein Leben so leben. Mein Freund und Lehrer David Lurie, ich glaube, du kennst ihn ja auch, der sagte immer, the way you do anything is the way you do everything. Und das kann für Menschen ein ganz kraftvoller Zugang sein, zum eigenen Körper hinein ins Spüren. Ich habe Teilnehmerinnen gehabt, also einer hat gesagt, mir fällt es total schwer, auf einem Kissen für mich alleine zu sitzen und zu meditieren, aber mit einem anderen Körper, dann ist die Achtsamkeit ganz automatisch da, weil ich möchte dem anderen nicht wehtun. Das heißt, ich komme in meine Präsenz, ich bin in diesem Moment, ich bin im Hier und Jetzt, darum, wo es in allen spirituellen Disziplinen letztlich geht. Und das ist für mich so ein wunderbarer Weg, also Körperarbeit als Meditation in Bewegung, als Mittel, um andere Menschen zu heilen, aber letztlich eigentlich sich selber.
Ja, großartig. Also wirklich super spannend und interessanterweise, ich hatte jetzt so bei so ein paar Punkte, habe ich so Parallelen gefunden, so zu meiner Arbeit, wo es eben auch viel um Ernährung geht und auch um die Frage, wie komme ich aus dem emotionalen Essen raus? Warum esse ich immer wieder die Dinge, von denen ich weiß, dass sie nicht gut sind oder mir auch nicht gut tun? Und das ist dann das Thema Mindful Eating. Und das ist genau die gleiche Achtsamkeit in den Moment zu bringen, wo ich nach der Chips-Tüte greife oder was es auch immer sein mag, und dann wirklich innezuhalten, mich zu fragen, Moment mal, was passiert da eigentlich? Also mir dessen bewusst zu werden, auch welches Bedürfnis das in dem Moment befriedigen soll und vor allen Dingen mich in dem Moment zu spüren, was ist denn gerade los? Und dann vielleicht erkennen, immer wenn ich zu der Chips-Tüte greife, hatte ich gerade Stress mit meinem Partner oder fühle ich mich überfordert oder was auch immer. Mhm. Und sich auf die Art und Weise zu spüren und wieder ein Stück weit näher zu kommen, sich besser kennenzulernen auch. Ne? Und das ist ja auch das Schöne. Also ich sage mal, der Körper ist, also natürlich, es kommt immer darauf an, wie lange wir da Raubbau mit ihm betrieben haben, aber der Körper per se ist nicht nachtragend. Und selbst wenn wir jahrelang nicht mit ihm in Kommunikation waren und seine Bedürfnisse missachtet haben, sobald wir wieder anfangen, auf seine Signale zu hören und mit ihm zu kommunizieren, ist er eigentlich auch immer recht willens, das zu tun und uns zu zeigen auch, was los ist. Sei es auf der Körperebene oder die Gefühlsebene. Und das finde ich wunderschön. Und das finde ich auch so toll, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man, ja, viele Wege führen nach Rom, ne? Wie man so, sich dann selber letztendlich näher kommen kann.
Ja, der Körper ist ein Wunderwerk. Also wenn wir uns das wirklich mal verdeutlichen, wir sind aus dem Staub von Sternen geboren, Carbon und also unser Körper ist so intelligent und jeden Augenblick, jede Sekunde findet Erneuerung statt. Die Hautzellen erneuern sich, ganz viele Prozesse. Der Körper ist unentwegt dabei, sich selber zu heilen. Und wir kriegen das überhaupt nicht mit. Und es ist so verrückt, dass wir dieser Tage so mit diesem geistigen Fokus auf der Krankheit sind und was passiert und wie schlimm das ist. Aber diese ganzen Selbstheilungskräfte des Körpers, wird, glaube ich, nicht einmal darüber gesprochen, dass wir auch in der Lage sind, uns selber zu heilen, wenn wir uns gesund ernähren. Du hast es gerade gesagt, ganz, ganz wichtig, wenn wir uns bewegen, wenn wir Berührung empfangen, aber auch ein ganz wichtiger Punkt, die geistige Ausrichtung. Das ist auch für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, das Mindset. Also viele Glaubenssätze über den Körper, was wir denken, wenn wir alt werden, werden wir krank und dann fallen wir auseinander wie ein altes Auto. Solche gesellschaftlichen Dinge. Ich habe es in meiner Arbeit kennengelernt, dass Menschen damals beim Akro-Yoga gedacht haben, ich bin zu alt, zu dick, zu dünn, zu was auch immer. Und die waren erstaunt, wozu der Körper in der Lage ist, wenn man den mal freilässt. Und ja, wenn wir aufhören, dem Verstand zu glauben, dann wird so, so viel mehr möglich. Und dazu ist es aber auch nötig, sich ganz klar aus einem gesellschaftlichen Feld zu distanzieren. Das möchte ich klar sagen, einem medialen Feld, was dieser Tage aufgebaut wird, einem Angstfeld in Bezug auf die Corona-Thematik natürlich, aber auch in Bezug auf andere Dinge, Alterungen, gesellschaftliche Schönheitsideale. Und da schließt sich wieder der Kreis, wenn wir uns selber spüren, wenn wir unserer Intuition vertrauen, dann haben wir in uns diese innere Autorität, wir haben den inneren Guru. Und ich glaube, das, was da jetzt gerade passiert, das ist nur möglich, weil so viele Menschen den Kontakt zu sich selber verloren haben, weil wir die Antworten im Außen suchen, weil wir nicht für uns selber spüren können, was ist richtig und was ist falsch, weil wir uns nicht mehr zutrauen, selber eine Entscheidung zu treffen. Da brauchen wir irgendwelche Experten, die uns dann sagen, was wir tun dürfen und was nicht. Also wir dürfen uns noch viel, viel mehr selber vertrauen.
Und ja, absolut, unterschreibe ich sofort. Und vor allen Dingen auch mehr aus dem Handlungsspielraum machen, den wir noch haben. Ne? Also ich meine, wenn eine Ausgangssperre ist, dann müssen wir uns daran halten, aber wir haben ja trotzdem immer noch sehr viel.
Selbst das müssen wir nicht. Also genau. Ich meine, das ist die Frage. Also es gibt Gesetze, aber es gibt den Österreicher Viktor Frankl, der ein sehr, sehr spannendes Buch geschrieben hat, Man Searching for Meaning. Also Frankl, der unter schwierigsten Bedingungen dann gelebt hat. Er war Jude und ist ins KZ gekommen. Ihm wurde jede äußere Freiheit genommen und er hatte für sich die letzte Freiheit entdeckt, die ich habe, nämlich die Aufmerksamkeit auf etwas zu richten oder nicht und für sich Entscheidungen zu treffen. Und wir können, selbst wenn wir den Menschen im Außen die Freiheit nehmen, können wir ihm nicht die innere Freiheit nehmen, für sich anzuerkennen, was ist richtig und was ist nicht richtig. Wie möchte ich handeln, wie möchte ich nicht handeln? Wer möchte ich sein, wer möchte ich nicht sein? Und ich glaube, dass wir viel mehr Freiheiten haben, als wir denken. Und letztlich gibt es nur einen einzigen Menschen, der uns unsere Freiheit nehmen kann. Das sind wir selber. Und wenn wir anfangen, anderen Menschen zu glauben, beispielsweise wenn sie auch unsere Träume uns ausreden wollen, du kannst doch eh nicht von Yoga leben oder das klappt doch nicht, das kannst du nicht machen. Also wenn wir andere Menschen darüber entscheiden lassen, was für uns richtig ist und was nicht, dann haben wir leider unsere Freiheit aufgegeben.
Sehe ich ganz genauso. Genau. Das ist auch das, was ich meinte. Es mag so äußere Umstände geben, die uns vielleicht hindern, irgendwo hinzugehen, zu einer bestimmten Zeit irgendwo zu sein. Aber trotzdem gibt es noch so viel, worüber wir selber entscheiden können und was wir tun können. Und da waren jetzt so viele Anregungen von dir drin in diesem Gespräch. Das finde ich großartig. Ich hatte irgendwo gelesen, dass du auch ein Katzenfan bist. Ja, weil deine Katze Lilith taucht in einigen Artikeln von dir auf und darüber musste ich sehr schmunzeln, weil wir haben auch zwei Katzen und auch das ist ja zum Beispiel, weil wir haben jetzt nur über die menschliche Berührung gesprochen, aber ich glaube auch selbst ein Haustier oder man sagt ja auch nicht umsonst so der beste Freund des Menschen und in dem Fall nicht die Katze, ist es glaube ich der Hund, ne? Oder ist es das Pferd? Nee, ich glaube es ist der.
Bei mir ist die Katze.
Bei mir auch. Und auch das schüttet ja, oder? Ist das nicht so?
Auf jeden Fall.
Hormone, Glückshormone
ja.
Gefühle aus, oder? Wenn ich so ein schnurrendes Bündel bei mir auf dem Schoß habe oder mit meinem Hund tolle oder was
auch. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein tolles Gefühl. Also diese bedingungslose Liebe zu empfangen und das Schnurren auch einer Katze. Also das kann ich auch nur unterstützen, gerade für Menschen, die alleine leben. Ja. Finde ich super. Was ich allerdings kritisch sehe, also nicht ein Haustier, um menschlichen Begegnungen aus dem Weg zu gehen, weil es ist einfach zu haben, einen Hund, den kann ich auch zum Beispiel, den kann ich herumkommandieren. Ja. Wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, dann werde ich ganz anders gechallenged, weil die mich nämlich antriggern und weil da auch ganz andere Dinge passieren können. Das ist, was ich auch manchmal vielleicht ein bisschen schade finde. Manchen Menschen kommt das auch gar nicht so ungelegen jetzt, diese Reduktion von menschlichen Kontakten, weil sie vielleicht eh nicht gerne mit Menschen zusammen sind. Und meiner Erfahrung nach sind aber Beziehungen immer heilsam, auch wenn man sich manchmal streitet in einer Beziehung oder wenn auch mal Dinge hochkommen. Also das bitte niemals als Ausrede sehen, da den eigenen Wachstumsweg zu gehen und ja, also auf jeden Fall, um Berührung zu bekommen, ist ein Haustier eine gute Möglichkeit, aber als kompletten Ersatz für menschliche Begegnungen bitte nicht.
Ja, nee, stimme ich dir voll zu. Ich fand es nur so interessant, sich auch darüber bewusst zu werden, dass eben auch das ist Berührung und auch das kann auch heilsam sein und gut tun.
Ne? Ja.
Ja. Und du hast jetzt eben schon erwähnt, du bildest aus. Wie ist das bei dir? Sind das wirklich vorwiegend Leute, die zu dir kommen und die sagen, ja, ich möchte auch unterrichten? Oder ist es bei dir auch so wie an vielen anderen Yoga-Lehrerausbildungen, dass viele sagen, na, das mache ich jetzt erstmal für mich. Was dann daraus wird, steht dann auf einem anderen Blatt. Aber ne, weil gerade, ich finde, diese Inhalte, die du erwähnt hast und die ja dann auch Teil deiner Ausbildung sind, auch diese 4 Punkte, das ist ja so ein wertvolles Wissen, dass man sich fast wünschen würde, warum wird das nicht den Kindern in der Schule unterrichtet? Also mir würde manches Fach einfallen, was man dafür gerne streichen könnte. Mhm. Aber dass ich mir vorstellen kann, das hat ja schon einen unglaublichen Wert für einen selber, ohne dass man unbedingt den Anspruch haben muss, das unterrichten zu wollen oder beruflich.
Ja, also da vielleicht nochmal an dem Punkt, es ist was anderes als eine Yoga-Lehrerausbildung. Die Thai-Yoga-Ausbildung richtet sich an Menschen, die Einzelsessions geben wollen. Also ich bilde primär davor aus, im Kontext 1:1 diese Arbeit weiterzugeben. Es geht nicht, es ist keine Lehrerausbildung, also dass jetzt Menschen das jetzt an Gruppen unterrichten. Es ist in erster Linie für die Einzelarbeit gedacht. Mhm. Und da ist es in der Tat so, wie du es auch beschreibst, es war bei mir bei der Yoga-Lehrerausbildung auch so, dass ich einfach tiefer gehen wollte. Ich hatte nicht primär den Wunsch, damit Geld zu verdienen oder das hauptberuflich zu machen. Das ist einfach so gekommen. Da ist einfach ja das Interesse, etwas für sich selber zu tun. Und das habe ich bei den Thai-Yoga-Ausbildungen auch. Also ich habe ein paar, die ganz klar sagen, ich möchte das professionell weitergeben, ich kann mir das vorstellen, habe auch schon Raum, ich will das machen, aber es gibt auch einige, die einfach nur Lust auf Berührung haben. Mhm. Eine Teilnehmerin von mir hat mal gesagt, das waren Die 5 Tage waren erholsamer als jeder Urlaub, den sie mal gemacht hat. Und wer Lust auf Berührung hat, also ich glaube, so viel Berührung kriegt man selten in seinem Leben wie da in diesen 5 Tagen. Also man kann es sehr gerne auch für sich selber machen und man braucht noch gar nicht irgendwie die Idee, was man damit macht. Und was ich total super finde, habe ich auch manchmal, dass ich Leute habe, die sagen, ja, ich habe mich angemeldet, ich habe keine Ahnung, wieso. Also ich hatte einfach eine Intuition. Ich habe das, irgendwas hat mich hierher gezogen und das finde ich super, weil das sind dann die echten Herzensentscheidungen.
Ja, großartig, genau. Und wie findet die jährlich statt, die Ausbildung? Und findet die jetzt zu diesen Zeiten auch statt? Wie machst du das?
Also einfach auf meine Webseite gucken, www.thayoga.de, und ich kann natürlich nicht voraussehen, wann welche politischen Maßnahmen sind, aber ich möchte die Ausbildungen möglich machen und ich werde immer gefragt, findet die statt, findet die nicht statt? Also wenn sich keiner anmeldet, dann kann sie leider nicht stattfinden. Also ist es erstmal wichtig, halt grundsätzlich, damit ich das auch weiß, Interesse zu bekunden und sich dann auch zu einem konkreten Termin anzumelden. Und ich bin auch fair gegenüber meinen Kunden. Also falls ich aus irgendeinem Grund verschieben oder absagen muss, dann gibt es natürlich immer eine komplette Geld-Zurück-Garantie. Also du gehst keinerlei Risiko ein.
Super. Ja, ich verlinke auf jeden Fall deine Webseite auch in den Shownotes, was man dich da gut findet. Was hat man noch für Möglichkeiten? Man kann dich natürlich für eine Session buchen. Mhm. Wie stelle ich mir das vor? Also ich hatte ja auch schon mal eine Session bei dir. Das war dann diese einmalige Session. Und damals hatte ich so das Gefühl, oh, das war eine runde Sache. Aber wahrscheinlich, je nachdem, was sich da zeigt, kann man bei dir auch Pakete kaufen? Oder wie läuft sowas ab?
Nach individuellem Bedarf ist es beides möglich. Also ist es möglich, einmalig mit mir zu arbeiten. Das machen viele, die einfach mal so Thai-Yoga kennenlernen wollen. Was ist das denn? Aber wenn es ein konkretes, körperliches oder seelisches Thema gibt, dann können wir auch gerne über mehrere Termine sprechen. Das wäre dann in der Tat sinnvoll.
Ja, schön, ganz schön. Und dann, du hast auch noch ein Buch geschrieben, richtig?
Ja, du hast sehr gut recherchiert, vielen Dank.
Deswegen weiß ich das auch, genau.
Ja, das Buch heißt Thai-Yoga Körper und Seele berühren und das ist ein sehr praktisches Buch. Darin spreche ich sehr ausführlich über die 4 Qualitäten der Berührung, die ich gerade angeschnitten habe, aber es gibt auch konkrete Techniken, Übungen, die du zu Hause mit jemand machen kannst.
Ja, also das ist wirklich ein tolles Buch, das kann ich auch sehr empfehlen. Schön, Tobias, vielen, vielen Dank. Gibt es noch irgendetwas, was du so abschließend sagen möchtest zum Thema, was dir da noch auf dem Herzen liegt, im Punkt, den wir jetzt vielleicht nicht berührt haben zum Thema Berührung?
Ja, vielleicht noch gar nicht mehr so konkret zum Thema Berührung, aber du hattest auch das Thema Mut angesprochen. Also ich möchte jeden Zuhörer ganz herzlich dazu einladen, sich selber zu vertrauen. Also häufig ist es, wir müssen erst über irgendwas nachdenken oder müssen erst andere Menschen fragen. Also wirklich den Mut, sich selber zu vertrauen und was für Impulse da sind, das auch zu machen. Weil das macht das Leben erst reich und lebenswert. Und manchmal sind es so verrückte Dinge. Manchmal sind es auch nutzlose Dinge, also nutzlos in dem Sinne, dass sie kein Ergebnis bringen, was messbar ist oder was einen jetzt groß weiterbringt. Also ich hab auch eine Zeit in meinem Leben gehabt, da war ich so sehr zielgerichtet in meinem Verstand und meinem Business und an dies und das, aber das Herz ist zu kurz gekommen und ich glaube, wir merken es, wenn etwas nicht stimmt, wenn es unserem Herzen nicht gut geht. Und das sind Signale, die wir ernst nehmen sollten und spüren und auf welcher Ebene auch immer. Vielleicht ist es der Job, der dir nicht mehr gut tut. Vielleicht ist es die Beziehung zu einem anderen Menschen, wo du eigentlich weißt, du müsstest was verändern, aber du traust dich nicht. Also ja, mein Appell an die Zuhörer geht in den Richtung Mut. Also Mut ist auch etwas, was du trainieren kannst. Es ist etwas, nicht eine Eigenschaft, die du hast oder nicht, sondern Mut heißt auch etwas zu machen, selbst wenn da Angst ist, sich etwas, zum Beispiel eine Beziehung zu beenden oder einen Job zu beenden. Wenn du nicht weißt, was als nächstes kommt, weil der Kopf, der will erst den perfekten Masterplan haben, der macht, will erst was machen, wenn alle Risiken ausgeschlossen sind, wenn wir nicht scheitern können, und deshalb gehen wir bestimmte Schritte gar nicht. Wir schieben Dinge vor uns weg. Und ja, ich möchte jeden Menschen dazu einladen, sich auf das Abenteuer einzulassen, dem eigenen Herzen zu folgen, wo auch immer dich das dann hinführt.
Ja. Ach, was für ein schöner Abschlusssatz. Wunderschön. Vielen, vielen Dank, Tobias. Vielen Dank überhaupt auch für deine Zeit, für deine Arbeit. Ich finde es so wertvoll, sowieso, und in diesen Zeiten noch mal mehr. Ich verlinke alles, was du angesprochen hast, damit man dich gut findet. Und ja, danke dir sehr.
Ja, ganz lieben Dank.
Mach's gut und bleib gesund. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder in Persona. Das würde mich sehr freuen.
Das war das Gespräch mit Tobias Frank. Ich hoffe, es hat dir ebenso viel Freude gemacht wie mir und dass du ganz viel daraus für dich mitnehmen kannst. Wenn du jemanden kennst, für den das Gespräch ebenfalls wertvoll sein könnte, dann leite die Folge sehr, sehr gerne weiter. Alle besprochenen Inhalte von Tobias packe ich dir in die Shownotes, findest du dort verlinkt. Und wenn du mit Tobias oder mir zum Thema ins Gespräch kommen möchtest, dann tu das doch sehr gerne, am besten auf Instagram @SabineSpielberg unter dem Post zur heutigen Folge. Wir freuen uns in jedem Fall auf deine Rückmeldung, auf deine Gedanken oder auch auf deine Fragen. Für heute sage ich nun danke fürs Zuhören. So schön, dass du wieder dabei warst, und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.